Ja, Simon.
Hör auf, mich zu verarschen mit der Stimme. So klinge ich nicht. So klinge ich nicht.
Ich verarsche dich nicht. Es hat nichts mit dir zu tun. Also wahrscheinlich doch, weil du Arschloch mich angesteckt hast, dumme Sau.
Mann, ich wollte gerade mal einen Witz machen, dass du so tust, als würde ich schwul klingen die ganze Zeit, weil du so nasal sprichst. Aber schön selber, dumme Sau. Dafür kann ich jetzt auch nichts. Aber es ist einfach schön. Hey, herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Club Nachmacherin. Nichts darf ich alleine haben. Ein zweites Mal Corona. Nicht mit dir, Laura Larsson.
Das stimmt. So bin ich, bin eine Nachmacherin. Ich gönne dir das nicht, den Kick für den Augenblick.
Weißt das du, Leid den? Alleine, dass Nachrichten reinkommen, die schreiben, oh Gott, Simon, hoffentlich milder Verlauf, ich hoffe, dir geht's gut, boah, krass, bla.
Gönne ich dir nicht.
Nee, gönnst du mir absolut gar nicht.
Wenn ich meine, ich höre, Simon ist irgendwie, hat irgendwas wie Aufmerksamkeit, schmeiße ich mich voll mit rein.
Das nehme ich dem weg, nicht mit mir. Mit mir. Das will ich nicht. Oh nein, falls es damit nicht klar gewesen sein sollte, Laura Larsson, höchst selbst, hat jetzt auch Corona. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank und herzlich willkommen zu dieser Folge zum Scheitern verurteilt. Und wieder einmal machen wir unserem Namen alle Ehre und das ist nur richtig so. Man kann sich ja fast nur freuen bei Dingen, die schief laufen. Einfach damit wir sagen können, ist für uns jetzt auf persönlicher Ebene ein kleines bisschen blöd gelaufen, weil ich wollte ja eigentlich umziehen. Naja, schade. Habe ich halt hier eine Corona-Infektion. Davor die Woche wollten wir eigentlich eine Spezialgeburtstagsfolge in Brudersdorf und Parchim rausbringen. Schade, Simon hat Corona. Also es ist halt immer irgendwas. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, Mensch, auf persönlicher Ebene blöd gelaufen, aber wirklich fürs Hörerlebnis 10 von 10. Gerne wieder.
Ja, genau. Du, wirklich ein schönes Hörerlebnis, wenn hier zwischendrin ein bisschen geschnaubt wird. Man einfach mal eine komplette Stunde könnt ihr euch jetzt zwei kranke Menschen anhören. Das ist doch schön. Das machen wir doch richtig, richtig gerne. Dass man sich denkt, oh ja, ein kleiner Spaziergang draußen im Herbst irgendwie. Ja, ihr könnt all das machen, was uns genommen worden ist. Ich habe eh das Gefühl, diese ganze Woche ist mir der Herbst genommen worden.
Ist
das sah so,
ne?
so schön aus und ich glaube, ab jetzt geht's nur noch bergab und das war's, diese eine Woche mit dem goldenen Herbst. Ja, geil.
Sag das
nicht.
Du weißt, das ist meine Lieblingsseason.
Ja, und aber ich hab's ja nicht.
Nee. Ja, es ist halt traumhaft und ich habe so ein bisschen gedacht, dass ich drumherum komme. Hätte mich aber eigentlich auch gewundert, weil ich hatte ja Symptome und ich dachte halt so, hey Laura, es gibt auch immer noch normale Erkältungen. Das ist nichts, was es nicht gibt. Kann sein. Aber der Zufall wäre einfach zu groß gewesen, dass ich Symptome habe, Erkältungssymptome. Und du, mit dem ich 24/7 zusammen war, einen positiven Test hat, es wäre einfach komisch gewesen. Ja, scheiße.
Aber ich finde es trotzdem gemein, dass es genau eine Woche auseinander liegt, bis du dann positiv getestet
wirst.
Krass,
oder?
Ja, ich find, das finde ich wirklich mies. Aber hast du auch schon, also bei mir ist übrigens immer noch Geruch, Geschmack ist weg. Ich habe nur so penetrantes Putzmittel. Das kann ich schon riechen. Ich hatte jetzt auch einen negativen Test und so.
Herzlichen
also bei
Glückwunsch.
Mir, Dankeschön, bei mir sieht es so aus, als wäre ich jetzt aus dem Gröbsten raus, aber ich höre mich immer noch furchtbar an, ich rieche und schmecke nichts, was wirklich sehr, sehr schade ist, weil ich habe ja die Woche über, habe ich ja gebunkert gehabt. Ich wollte den großen Tiefkühlersaniertest machen. Ich habe mir so vegane Fischstäbchen und sowas geholt. Ich wollte viel braten und so. Und das habe ich auch gemacht, aber ich habe leider von nichts irgendwas geschmeckt. Und Anfang der Woche dachte ich noch so, ach komm los, dann fange ich erstmal mit den Sachen an, die mir erstmal tendenziell vielleicht egal sind. Einfach nur so Kartoffeln mit Quark machen und so. Und dann kam aber irgendwann, musste ich diese veganen Fischstäbchen dann machen. Dann
Schade
musste ich
drum.
Irgendwie die veganen Köttböller, hatte ich dann auch noch, die ich dann gemacht habe, wo ich eigentlich dachte, mache ich mir Nudeln zu. Die Konsistenz hat mir aber nicht so ganz zugesagt. Ja, und deshalb hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts davon. Also
Schade.
Alle Freude, die man ja eigentlich nur hat, wenn man krank ist, nämlich dass man 1000 Sachen essen
und
kann.
Liegen und einfach essen.
Es war mir keine Freude. Und jetzt gerade ist es auch Perlen vor die Säue, dass ich eine Mate trinke. Ich hätte jetzt auch so eine räudige Mio-Mate zum Beispiel trinken können mit Bananengeschmack. Und ich hätte es einfach nicht raus.
Oder die zuckerfreie Mate.
Ja, oder, oh, oh
die
ja, die
so
ist auch ganz, ganz schlimm.
So
ja.
Ungeil.
Naja.
Ja, scheiße.
Aber Laura, die Frage liegt ja auf der Hand, wenn du jetzt positiv bist, ne? Wie sieht's bei Nils aus?
Ja. Ja, Nils leidet wie ein kleines Schwein. Den hat es jetzt auch natürlich erwischt, absolut klar. Und den ja zum ersten Mal.
Mhm.
Und ich weiß nicht genau, wie die Gesetze sind bei so Infektionsgeschichten. Ich habe das Gefühl, und ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn man es vielleicht ein zweites Mal hat, es vielleicht nicht ganz ein großer Schlag in die Fresse ist. Vom Verlauf her, wie wenn man es das erste Mal hat.
Im Idealfall.
Im Idealfall. Und Nils hat es ja zum ersten Mal. Das witzigerweise, also ich fand das total krass, das erste Mal, als ich Corona hatte im Februar, Anfang des Jahres, dass der sich nicht angesteckt hat bei mir. Mhm. Das fand ich total krass, weil wir auch wirklich einen Fick drauf gegeben haben, sondern wir haben halt gesagt, okay, wir jetzt halt irgendwie mit Maske durch die Wohnung laufen und irgendwie eine Woche lang in separierten Räumen sein und danach das Klo desinfizieren, wenn man drauf war, könnte man machen, aber Nils muss ja nicht zur Arbeit, wir arbeiten ja von zu Hause aus, haben beide gesagt, wir sind jetzt hier beide in der Quarantäne und sind davon fest ausgegangen, dass er dann positiv ist und war es nicht, hatte nichts, gar nichts, obwohl ich den Kussi gegeben habe auf den Mund.
Ja.
Ein Corona-Kussi habe ich dem gegeben und er hatte nichts, kannst du das glauben?
Nee, das ist krass, aber jetzt halt.
Jetzt hat das und es kotzt mich an, Simon.
Warum? Weil er leidet oder was? Sag mal, der Arme.
Nein.
Der Arme.
Ja, der Arme, aber Simon, jetzt macht eine Challenge da draus, wer es schlimmer hat. Es ist so, ich könnte ausflippen. Heute Morgen in der Küche hat er nochmal einen Test gemacht und mein Test lag da auch noch, mein Positiver mit zwei Strichen. Macht er auch einen Test und guckt drauf und sagt, ja krass ey, meiner ist echt nochmal doller als deiner. Und vergleicht so die Striche, bei wem der zweite Strich krasser ist und so. Ich sag, hör auf. Und also der leidet halt richtig, richtig doll. Und ich will ihm das auch gar nicht absprechen, dass es ihm nicht total schlecht geht. Aber wieder mal merke ich, wie schwer mir das fällt, halt so caring zu sein. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, mir geht es halt nicht ganz so schlecht, aber trotzdem geht es mir schlecht. So, ich kriege halt einfach keine Luft. Ich habe Halsschmerzen, ich habe Husten, ich habe Gliederschmerzen. So. Und trotzdem habe ich das Gefühl, kann ich ein bisschen besser als er. Und bin dann halt diejenige, kannst mal die Decke holen, kannst mal das holen.
Ich brauche eine Suppe.
So, ich muss mit dem Hund rausgehen, da muss er halt irgendwie leider kacken und pullern,
ach,
dieser
so,
Hund.
So, um Gottes Willen, ja.
So, das macht dann natürlich auch ich. Und das passt mir gar nicht in den Kram, Simon, sag ich dir ganz ehrlich.
Naja, Sympathiepunkte für dich an dieser Stelle auf alle
wieder,
Fälle.
Mal wieder, mal wieder. Ich mach das schon, aber es ist so, er spricht halt auch gar nicht mit mir zum Beispiel, weil also der Halsschmerz, dass er sagt, er kann nicht reden.
Ach du Scheiße.
Und manchmal muss ich mal eine Frage stellen und dann antwortet er halt nicht darauf. Zum Beispiel habe ich vorhin dann gerufen aus der Küche, willst du ein Zitroneneis? Weil ich dachte, vielleicht ist es schön für ihn, weißt du, im Hals. Und da hat er gesagt, also hat er was geantwortet, was ich nicht verstanden habe. Aber es war nicht nein. Es war nicht einfach nur nein. Dann habe ich gesagt, ja, soll ich dir bringen? Nein! Weil ich ihn nicht am ersten Mal verstanden habe. Sehr aggressives, sehr aggressive zweite Antwort von ihm.
Und was hast du dann gesagt? Muss ja nicht so aggressiv sein.
So, weißt du, alles klar. Es war lieb gemeint. Und so, weißt du? Also mir fällt es eh schon schwer.
Laura,
ja,
das ist wirklich. Naja, schade, dass du vom Markt bist. Wie gesagt, Laura ist schon verheiratet, falls irgendwer dachte, oh, die würde ich gerne heiraten. Nee, das ist schon passiert.
Nee, ich weiß nicht. Also bei meiner Schwester wäre es was ganz anderes zum Beispiel. Da sind die Rollen anders verteilt in unserer Beziehung.
Aber Nils ist immer der Starke.
Und Nils ist immer derjenige, der mich irgendwie betüdelt und für mich macht und tut. Und das ist sehr, sehr schwer, dass sich gerade halt die Rollen verschieben. Ich kann auch caring sein, aber es kommt halt drauf an, bei wem. Bei meiner Schwester fällt mir das sehr, sehr leicht, weil es immer schon so war, weil sie viele, viele Jahre in ihrem Leben auf mich angewiesen war, dass ich ihr Essen gebe, dass ich ihr Trinken gebe, dass ich ihr den Arsch sauber mache. Darauf war sie angewiesen, sonst wäre sie vergiftet innerlich, wenn ich nicht da gewesen wäre.
Oh Gott.
Also teilweise, weil sie aber noch ein kleines Baby war und ich schon fast erwachsen. Und diese Rollen haben sich halt nie verschoben.
Mhm.
Aber bei Nils ist es halt so, dass er mir den Arsch sauber macht, weißt du, und mir Essen und Trinken gibt. Ja. Und weißt du, ich mache das ja dann schon, aber wenn man dann noch patzig antwortet, weil ich es nicht sofort verstanden habe, was er sagt, das finde ich schon stark, muss ich sagen. Mhm. Also das finde ich schon wirklich ein starkes Stück.
Aber es ist auch ein starkes Zeichen, dass es ihm wirklich nicht gut geht, wenn er von 0 auf 100 kommt. Damit,
es geht ihm wirklich nicht gut und ich merke aber halt wieder, wie mir das halt dann schwerfällt, wenn es ihm mal halt nicht gut geht. Mhm. Das ist so dann, dass ich so eine kleine Wütigkeit halt in mir spüre und auch so einen kleinen Satz in mir drinne höre, den ich nicht ausspreche, den ich nur für diesen Podcast ausspreche, den ich aber niemals ihm sagen würde, so ein kleines reiß dich mal zusammen.
Du bist ganz schlimm. Du bist ganz schlimm. Aber das ist wirklich, vor allen Dingen, Laura, du nimmst mir gerade so viel, weil ich dachte die letzten Tage wieder, als ich hier so leidend lag und so, und ich war wieder so, mein Gott, Simon, warum bist du Single, was soll das alles so, ich hab wieder ein bisschen mich in meiner Einsamkeit kurz gesuhlt und dachte so, komm, sei nicht wählerisch, nimm einfach irgendwen, wenn jetzt irgendjemand fragt, ich habe auch viel Hochzeit auf den ersten Blick geschaut, war einfach so, mal kurz schauen, ich mache einen Termin am Standesamt, ich mache dann einfach bei Instagram, hey, wer will mich heiraten, heute 13 Uhr da und da, weißt du, so war ich schon. Und jetzt kommst du damit und ich denke mir so, nee, ach, ist doch ganz gut, kurz allein zu sein und einfach dann so Menschen um mich rum zu haben, die sich immer dann kurz melden und fragen, hey, alles okay und keine Ahnung was. Ey, aber hey, Simon, du bietest ihm ja trotzdem was an. Klar, Halsschmerzen, erstmal ein Zitroneneis mit ein bisschen Säure drin, hört sich für mich ganz fantastisch an, würde ich auch sofort nehmen. Aber ja, nein, ich weiß ja, was du meinst.
Er wollte ein Eis, das haben wir bestellt und ich dachte, das könnte so ein bisschen kühlen und ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber man vergisst halt dabei, dass ich eben auch krank bin. Ich habe trotzdem genauso Corona, ja? Aber wir können natürlich jetzt gerne irgendwie uns fetzen, wer es mehr hat und wer es weniger hat. Aber vielleicht wahrscheinlich geht es mir ein bisschen besser als ihm. Aber wenn ich dann halt irgendwie sage, du, wenn du so dicken Hals hast, also du musst eigentlich nonstop Tee trinken. Und dann mache ich auch Tee und dann sagt er, musst du gerade sagen. Was sagt er dann zu mir?
Ach so.
So. Okay. Also nur, um mal ganz kurz klarzustellen, dass ich hier nicht irgendwie die Oberbitch bin oder sowas.
Nein, das bist du auch gar nicht. Also ich glaube, das sollte auch durchaus klar sein, dass das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt war. Oder natürlich ist es trotzdem auch so. Und ich finde es immer noch lustig. Aber es ist so, nein, natürlich bist du da ja auch.
Ich bin nur ehrlich. Ich bin ehrlich und erzähle ehrlich, wie ich bin. Ich könnte ja auch lügen, weil wer könnte es mir nachweisen? Nils könnte dann höchstens einen Sonderpodcast machen, den er hier einfach heimlich hochlädt, hier in unseren Account rein und könnte halt alles klarstellen, würde aber nicht machen. So, niemand könnte mir halt nachweisen. Das ist ja immer so das Ding. Was mich zu einer Sache bringt, Simon, über die ich mit dir sprechen wollte in dieser Folge, weil ich das gerade wieder gemerkt habe an mir selbst, aber du das auch neulich, glaube ich, oder auch immer mal wieder merkst, dass wir damit konfrontiert werden. Und wir haben darüber auch schon mal gesprochen, du und ich, im Privaten, weißt du, im privaten Raum. Also ich komme gerade drauf, weil ich gerade hier im Podcast eben gesagt habe, ich könnte ja auch tun, als wäre ich anders, als ich eigentlich bin. So, ne? Wer könnte es mir nachweisen? Niemand.
Also ich dann vielleicht in dem Fall, indem ich sage, nee, das war ganz anders gewesen, aber hey, egal.
Das Glück könntest du machen, aber ich würde die Fresse hauen. Ja. Geil. Scherz. Mann. Ich will damit nur sagen, dass man es ja schon, wenn man jemand ist, der einen Podcast macht und vielleicht nicht nur Podcast, auch eine Radiosendung oder jemand, der Dinge von sich preisgibt und das Bedürfnis hat, über sich und sein Leben zu reden. Das haben wir ja offensichtlich.
Naja, jemand, der sich sehr, sehr wichtig nimmt, auf alle Fälle, um zu sagen, hey, wir sind krank, ey, nee, wir nehmen trotzdem eine Folge auf. Na klar, wir klingen total verschnupft, ey, das hört ihr gerne. Da labt ihr euch
wer
dran.
Wer könnte
sagt,
darauf verzichten? Das,
ist ja schön.
Das können wir den Leuten nicht anbieten.
Das können wir nicht, die warten
uns.
Drauf.
Okay. Einfach sich ein kleines bisschen zu ernst nehmen. Mhm. Hier sind wir. Nein, aber ich wollte damit sagen, jetzt nicht halt nur, es sollte jetzt nicht nur um Podcast gehen, sondern eben auch um Radio oder Leute, die auf Instagram was machen oder die TikTok oder YouTube-Channel, keine Ahnung. Es liegt ja immer in der eigenen Hand, wie man sich, wie man dargestellt werden will. Das kann man ja nur für sich selber machen. Also man hat ja selber die Wahl zu entscheiden, was erzähle ich jetzt über mich, für welche Themen entscheide ich mich und was nicht. Oder wie erzähle ich etwas, wie zahlt es danach auf mich ein. So, das kann man ja selber für sich irgendwie entscheiden. Und als wir damals, du und ich, Simon, überlegt haben, ey klar, wir machen Laber-Podcast, aber lass mal so ein bisschen, damit wir irgendwas anbieten können, so tun, als hätten wir ein Konzept. Und haben ja dann halt irgendwie so beide ein bisschen gebrainstormt. Ich weiß es noch ganz genau, wie wir hier bei mir auf der Couch saßen und du und ich irgendwie gebrainstormt haben. Was könnten wir dann machen? So, erzählen wir einfach, wie unsere Woche war oder gibt es irgendwas, dass wir das in so eine Form gießen können und so eine Art Mini-Konzept haben? Ich glaube, du hast dann gesagt, ey, was machen wir da am Radio immer? Wir haben ja schon am Sonntag eine Radiosendung zusammen. Was machen wir dann da irgendwie, was man vielleicht... woraus man einen Podcast machen könnte am Ende des Tages.
Ja.
Und dann haben wir ja beide irgendwie gemerkt, okay, irgendwie erzählen wir uns schon jeden Sonntag im Radio, was wir uns wieder vorgenommen haben für die Woche, weil du und ich, wir sind ja beides auch zwei Social-Media-Opfer, die irgendwie YouTube-Videos gucken, Social-Media-Sachen konsumieren und da kriegt man halt allerhand vorgesetzt, die man sich selbst optimieren können und du und ich saugen es halt auf wie ein Schwamm und sagen, weißt du, was das versuche ich?
Das mache ich.
5 Uhr morgens aufstehen jeden Tag, Und dann hat man sein Leben im Griff, geil, das versuche ich. Oh, schade, hat nicht geklappt.
Ey, 50 Seiten am Tag lesen, wie schwer kann das sein? Es sind ja einfach nur so immer mal 10 Seiten, 15 Seiten morgens, mittags, abends. Mein Gott, wie viele Bücher schaffe ich denn eigentlich in einem Jahr? Sehr, sehr viele vermutlich. Ich mache das einfach, ja. Mhm.
Und ich glaube, da unterscheiden wir uns ja nicht von vielen, vielen anderen Menschen, weil das ist ja halt einfach, glaube ich, wir sind, unsere Generation ist halt irgendwie so dem Social Media Wahn und der Optimierung, die man dann da so angeboten bekommt von anderen Leuten, ich glaube, dem sind wir verfallen und nicht nur wir, sondern auch ganz viele, die den Podcast hören und davor noch nicht unseren Podcast gehört haben, weil es den noch gar nicht gab. Ich glaube, es ist so total menschlich, dass man sich da so verleiten lässt und irgendwie darüber nachdenkt, wie könnte man noch ein bisschen besser werden. Und das haben wir beide ja einfach gemerkt, dass wir uns am Sonntag halt diese Scheiße gegenseitig erzählen und dachten halt und gemerkt haben, okay, alle Dinge scheitern, die wir uns vornehmen, aber nicht grundsätzlich im Leben, sondern eben die wir versuchen, neu in unser Leben zu involvieren. Genau, aber natürlich ja, nicht grundsätzlich.
Um bessere Menschen zu werden eigentlich.
So genau, und das war ja so die Idee hinter diesem Podcast und irgendwie, sag ich mal, hat es ja auch irgendwie ganz gut geklappt. Und jetzt ist es aber so, dass ich, also ich kann es aber kurz erzählen, was mich darauf gebracht hat, Simon. Ich war im Podcast von Eva Schulz, Deutschland 3000. Sagt der sicherlich was?
Genau, ja.
Und kennen vielleicht auch einige, die diesen Podcast hören. Und das war irgendwie voll das coole Gespräch. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ein Interview war. Es war definitiv kein Interview, sondern es war wirklich so ein Gespräch. Und dafür mag ich Deutschland 3000 auch, dass es so, dass es so ein bisschen in die Tiefe geht und jetzt irgendwie nicht so ein Fragenkatalog ist, den man einfach beantwortet oder sowas. Sondern es ist halt so gesprächig. Und das finde ich schon cool. Und es, bei diesem, also halt bei Deutschland 3000 oder bei diesem Gespräch wurde ich eben wieder mit dieser Frage konfrontiert und das kennen wir beide, du und ich, Simon, weil wir sie auch beide schon gestellt bekommen haben. Oder vielleicht ist es auch gar nicht eine Frage, sondern eher so eine Vermutung oder was auch immer. Und das ist so dieses, soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber seid ihr wirklich, ist das eine Rolle von euch? So dieses, ihr stolpert durchs Leben und kriegt irgendwie nichts gebacken, weil am Ende des Tages moderiert ihr ja irgendwie bei 1 Live und habt einen Podcast, der gut funktioniert und habt irgendwie schon Dinge im Leben geschafft. Und inwiefern kann man, das hat Eva jetzt nicht so gesagt, aber das höre ich, schwingt da immer so mit, inwiefern kann man euch das denn überhaupt abnehmen, was ihr da im Podcast erzählt? Ist das vielleicht eher so eine Rolle und vielleicht auch so ein kleines Getue, so à la, oh, ich bin so tollpatschig oder so, auch immer, wie auch immer. Und das, diesen Vibe habe ich halt wieder bekommen bei Deutschland 3000 und den hatten wir beide auch schon, als wir mal ein Interview gegeben haben,
ja,
du und ich,
total.
Simon.
Ja, und das ist auch was ich immer so absurd finde, weil ich mich da immer frage, sind da Menschen, die einmal ganz kurz sagen wollen, so, ja, ihr seid ja Lügner, ihr seid Hochstapler, weil ihr scheitert ja gar nicht in allem immer. Und dann denke ich immer so, ja, aber hören die den Podcast denn? Weil es geht ja gar nicht darum, dass wir sagen, naja, upsi, wir hätten ja eigentlich Sendung gehabt, du, hab ich verschlafen schon wieder, hab ich halt gesagt so, hey, nee, ich bin krank und bin da nicht hingegangen oder so, boah, naja, ich wollte nach Köln fahren, naja, hab ich den Zug ja schon wieder verpasst und so, um immer irgendwie damit zu spielen, als wären wir verpeilt oder sonst irgendwas, aber es ist ja auch...
Ja, der Podcast heißt ja nicht die beiden Verpeilobären oder Hups, schon wieder nicht geklappt oder, Scheiße, ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe mit Simon Dömer und Laura Larsson, sondern der Podcast heißt Zum Scheitern verurteilt und das heißt ja nicht, also und da steht nicht im Klammern das ganze Leben, sondern wie wir gerade gesagt haben, die Idee war halt irgendwie, was denken wir uns immer wieder Neues aus, was wir gerne optimieren wollen. Und ich finde, das ist ja eigentlich eher, und darum geht es auch ja so in diesen Schminkvideos, die ich mache, auch das sind ja oft irgendwie Sachen, die man im Internet sieht und die so einfach aussehen und anscheinend scheinbar der heilige Gral sind, um die perfekte Haut, perfektes Make-up, perfekte Haare zu bekommen. Und eigentlich ist ja dieses, wir probieren das aus, versuchen das im Alltag zu integrieren und erzählen darüber und oft klappt es halt einfach nicht, ist ja eigentlich eher dieses, auch ein bisschen diesen Optimierungswahn damit auf die Schippe zu nehmen.
Ja, aber ich habe eigentlich viel mehr das Gefühl, dass die Menschen, die diese Frage stellen, also entweder den Podcast gar nicht gehört haben, also vielleicht das, oder das als Verlegenheit? Also ich meine, keine Ahnung, ich denke mir immer so, wenn ich ein Interview habe oder hatte, ne, oder wenn wir beim Radio sitzen und da irgendeine Frage stellen, da sind manchmal auch so, ja, ehrlich gesagt, richtig dumme Fragen mit dabei, was aber dann vielleicht auch ein bisschen der Grundsätzlichkeit des Radios verschuldet ist und den Formaten, in denen wir unterwegs sind, weil man immer weiß, okay, ich habe jetzt 2,5 Minuten Zeit, danach muss die nächste Musik kommen, egal wie groß der Promi ist, der jetzt hier gerade ist, oder egal wie wichtig das Thema ist, was hier gerade ist, ich habe eine zeitliche Begrenzung, weil wir beim Radio arbeiten immer gegen die Uhr, man wird immer die ganze Zeit gesagt, ihr seid ein Nebenbei-Medium, niemand hört richtig zu, da stellt man natürlich die beschissene Frage wie, naja, was würdest du dir denn wünschen, was ist der perfekte Moment, um deinen Song zu hören? Man denkt sich so, das ist ein Song, der läuft 10-mal am Tag im Radio, jetzt habt ihr den Typen gerade, der davon spricht, der will wahrscheinlich sagen, ja, beim Autofahren oder sonst irgendwas, weil man dann so denkt so, ja, wie sehr kann ich denn in die Tiefe gehen oder so, aber ich finde halt so eine, diese Grundsätzlichkeit zu fragen so, ja, aber ist das nicht total widersprüchlich zu sagen, ihr habt einen Podcast, der ist zum Scheitern verurteilt, aber dein Leben, das läuft doch super, oder auch du, Simon, du sagst ja auch, seitdem du Laura getroffen hast, seitdem der Podcast da ist, ist alles irgendwie so viel besser geworden, es ist ja gar nicht zum Scheitern verurteilt. Ich immer so, nee, wir reden ja nicht von unserem Leben an sich, sondern wir reden ja von allen anderen Dingen, die im Leben passieren, die es vielleicht ein bisschen schöner machen würden, wenn man sich einfach mal vorstellt, was wäre, wenn. In der Fantasie ist halt alles möglich, aber halt eben in unserem Leben nicht. Ende aus, so.
Werbung. Laura, frag mich, wann ich mich mit meiner Altersvorsorge auseinandergesetzt habe.
Du, Simon, was ich mich schon ganz lange gefragt habe, ich hoffe, es ist okay, ich hoffe, ich rede ja nicht zu nah, nicht zu privat.
Frag ruhig.
Wann hast du dich mit deiner
Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr habe ich mich mit meiner Altersvorsorge auseinandergesetzt und ich sage dir, da habe ich mich gut mit gefühlt. Aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen late to the party, denn was für später machen, schiebt man ja gerne auch auf später auf.
Ja, das ist das Problem. Ich bin da leider auch nicht so ein Vorzeigekandidat und deshalb ist es gut, dass es eine Altersvorsorge gibt, die einem den Einstieg so leicht wie möglich macht. Sowas brauche ich ja immer, weißt du, Simon? Mit der Allianz Lebensversicherung könnt ihr nämlich ganz einfach in die private Vorsorge einsteigen und so die Zukunftssorgen ganz schnell vergessen.
Die neuen Start-up-Tarife sind auf die junge Generation zugeschnitten. Das heißt, ihr könnt schon mit kleinsten monatlichen Raten anfangen und ihr könnt die Raten auch pausieren.
Ja, und die Raten tun dem Geldbeutel auch nicht weh und dem Sorgenzentrum im Gehirn richtig gut.
So.
Denn während man weiter an der Karriere, dem Liebesleben oder der Selbstfindung passt oder was auch immer ihr macht, ja, investieren absolute FinanzexpertInnen der Allianz für euch in viele zukunftsträchtige Projekte.
Und ihr profitiert, ohne euch drum kümmern zu müssen, über Jahrzehnte vom Zinseszinseffekt. Umso mehr, umso früher ihr anfangt.
Und mit der Allianz Lebensversicherung genießt man von Anfang an auch Berufsunfähigkeitsschutz. Auch wichtig, redet man auch viel zu selten drüber.
Falls ihr also eine sichere, renditestarke und unkomplizierte Art sucht, euch für eure Zukunft abzusichern, schaut auf jeden Fall mal die Startup-Tarife der Allianz an auf allianz.de/dein-leben. Da findet ihr alles und könnt auch einen persönlichen Beratungstermin ausmachen.
Vielen Dank an die Allianz Lebensversicherung für den heutigen Support. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, genau. Und weißt du, ich bin dann immer so ein bisschen nicht sauer auf mich, aber zum Beispiel jetzt an dem Beispiel Deutschland 3000, weil das dann eben dieses Thema war, da war ich, Schwein oder so, was halt jeden Tag in irgendwelchen Formaten unterwegs ist und Mediatraining irgendwie bekommen hat, so, weißt du, was ich meine? So, ich bin aber manchmal auch so, dass ich so ein bisschen überrumpelt bin und aus dem Affekt heraus antworte und danach denke, warum hast denn du das nicht gesagt? So.
Ja.
Und als ich mit Eva darüber gesprochen habe, über diese Thematik, hey, inwiefern ist das irgendwie eine Rolle oder warum stellst du dich selber so dar, obwohl augenscheinlich ihr in eurem Leben doch sehr wohl vieles hinbekommt, hätte ich mir von mir gewünscht, dass ich das, was du gerade gesagt hast, dass es gar nicht um das Leben geht, sondern halt um andere Sachen, die mal nicht klappen, hätte ich mir halt gewünscht, dass ich mir das auf der Zunge gelegen hätte und es lag es halt gar nicht, weißt du? Und da bin ich so ein bisschen ins Straucheln gekommen und das hat mich irgendwie so ein bisschen geärgert, weil ich danach, also auch darüber nachgedacht habe und das finde ich ist auch das Schöne an Deutschland 3000, dass es ja wirklich sowas ist, wo du dann selber dich nochmal hinterfragst bei einigen Fragen oder drüber nachdenkst oder sowas, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und danach war ich dann so, es ist irgendwie interessant, weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen und das ist vollkommen in Ordnung, weil wie ich am Anfang gesagt habe, es ist immer eine Entscheidung eines selbst, wie man sich gerne darstellen möchte, ne? Und es gibt, so wie wir halt sagen, ja, wir haben uns entschieden, wir reden
über Sachen, die nicht geklappt haben, die wirklich nicht geklappt haben oder so, gibt es ja auch Leute, die sagen, nö, ich möchte mich im möglichst besten Licht dastehen lassen und ich möchte, also ich höre manchmal Podcasts, Simon, von irgendwie Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, da bin ich raus manchmal und damit möchte ich jetzt gar nicht dagegen haten, aber wo ich manchmal so denke, wow, euer Leben ist wirklich... Also es geht nur bergauf bei euch. Und dann werden
Wie meinst du?
Na, dann wird halt über Promi-Partys irgendwie gesprochen und dann war man da und hat das geschafft. Also es gibt ja schon Leute, die so denken, ich flexe möglichst viel in der Öffentlichkeit. Also die dann ein bisschen das Gegenteil von uns sind. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch fair enough, weil wie gesagt, jeder hat die Möglichkeit, das preiszugeben, was er möchte. Und aber das, ich habe das Gefühl, dass bei solchen Leuten, und sorry to say, es sind halt auch oft irgendwie Männer, die da sehr gerne irgendwie die Eier rausholen und irgendwie erzählen, was alles geil klappt, weißt du? Und so ja, die Eier auf den Tisch legen und halt einfach flexen, dass da aber dann die im Interview zum Beispiel oder in Gesprächen nicht gefragt werden. Aber sag mal,
ist das eine Rolle?
Es kann doch nicht immer alles nur gut laufen bei dir. Verstehst du, was ich meine?
Ja, total.
Aber andersherum wird irgendwie, und das soll gar nicht böse sein, kommt halt irgendwie vielleicht der Gedanke auf oder kommt so eine kleine Unterstellung, inwiefern, komm ey, also sorry, aber ihr habt irgendwie einen Podcast oder das da vorher gedeckt, ihr habt eine ausverkaufte Tour, Klar, wenn man will, könnten wir auch flexen und sagen, wie geil
Laura,
alles klappt.
Weißt du, was gerade passiert?
Nein.
Es passiert gerade bei Lena war das so, bei Helene Fischer war das auch so, wir sind so omnipräsent. Und jetzt jetzt wird der Spieß, die Menschen sind uns überdrüssig. Das war's.
Schon?
Das ist, was heißt denn schon? Laura, wir haben so viel, du hast ja gerade selbst gesagt, wir haben so viel erreicht. das war's. Ja, das ist jetzt wird der Spieß umgedreht.
Ja.
Hat gegen uns gearbeitet ab
nee,
jetzt.
Nee, ich möchte jetzt auch überhaupt nicht den Podcast oder schon 3000 erstellen, dass da gegen uns gearbeitet wurde. Nur es war nicht das erste Mal. Weißt du, was ich meine?
Ja, doch, das weiß ich komplett. Und du bist dem auch, glaube ich, ein bisschen mehr...
Überdrüssig?
Nee, was heißt überdrüssig? Du bist dem mehr ausgeliefert, wollte ich gerade sagen. Also, weil du natürlich noch mal ein bisschen mehr... In der Öffentlichkeit stehst als ich, weil ich mache ja Social Media mäßig, meine Güte, lohnt sich das mir zu folgen? Ich glaube eher weniger.
Ja gut, aber das ärgert mich auch und das weißt du ganz genau, weil das ist ja wiederum
weiß,
in deiner Hand.
Wenn
er so wenig macht und sich nur auf einer Couch zeigt, einmal im Monat, wie er da sitzt.
Aber das ist ja auch
ein anderes Thema.
Ja, das ist aber was ich in nächster Zeit angehen werde übrigens.
Oha,
wir haben auf der Tour ja ab und zu ein bisschen gebrainstormt
und
vielleicht habe ich schon was gedreht, aber vielleicht auch noch nicht, dass ich damit mal überlegt habe, vielleicht fällt mir auch irgendwas Kleines, Süßes, Schönes ein für mich. Aber nein, ich meine damit nur, dass du auf alle Fälle diese Frage ja viel, viel öfter bekommst. Keine Ahnung. Deshalb, ja, weiß ich nicht. Ich finde es einfach an sich immer grundsätzlich ein bisschen weird, was manchmal so für Interviewfragen dann da sind. Beziehungsweise ich hatte ja nur einmal die Situation mit dir zusammen, dass uns ein paar Fragen gestellt worden sind, wo ich danach auch so dachte, ja, also weiß jetzt nicht, wie viel Spaß man bei Interviews hat. Und dann aber im Umkehrschluss denke ich dann immer an die Leute, die zu uns kommen, wenn irgendwelche Interviews anstehen. Und
Voll.
Ich dann auch froh bin, dass ich dich mit an meiner Seite habe, weil du immer noch ein bisschen schönere Fragen stellen kannst als ich.
Quatsch.
Ja. So war's.
Ja.
Na klar, Laura, ich bin hier, um das Licht zu halten. Das
du bist
Licht
so blöd. Ja, aber klar, Interviews sind schon, also ich habe da eigentlich immer Bock drauf und ich freue mich da drauf, wenn wir irgendwie eine Anfrage bekommen oder wenn jemand sagt, ey, wir sind irgendwie interessiert daran oder finden irgendwie witzig, was ihr macht und wollen euch irgendwie abbilden. Eigentlich freue ich mich total darüber und ich finde es cool. Aber ich hatte natürlich auch schon häufiger die Situation, dass dann irgendwie was abgedruckt wurde, ich habe wirklich noch nicht viele Interviews in meinem Leben gegeben, ja, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie der riesen Promi-Star, aber die paar Male, die ich es gemacht habe, war es meistens so, dass ich danach dachte, wenn es abgedruckt wurde, ach je, so, das ist da, ich werde niemals vergessen, oh mein Gott, das war wirklich auch ein ZSV-Interview, kann man dazu eigentlich nur sagen, ich habe mal ein Interview gegeben, der weiß. Weiß kennst du doch, ne? Das
ja,
Weiß-Magazin.
Ja. Ich glaube, ich weiß sogar, welches Interview du meinst.
Alter. Und das ist so eigentlich richtig asozial, muss man mal sagen. Weil du musst dir vorstellen, zu diesem Zeitpunkt habe ich in einer Morningshow moderiert beim Radio. Und wenn man, also das ist, glaube ich, nicht allen so klar, aber so beim Radio, wenn man im Radio arbeitet und man bekommt das Angebot, eine Morningshow zu moderieren, dann ist es eigentlich ein bisschen so, als würde man beim Fernsehen um 20.15 Uhr eine Sendung angeboten bekommen. Mhm. Weil das ist also so das Pendant
dazu. Die meisten
dazu.
Hörer quasi.
Man hat da ja. Die meisten HörerInnen und hat auch so dann damit natürlich, das, ich will jetzt nicht sagen, das beste Standing im Sender, aber es ist schon so, es dreht sich halt alles um diese Morgensendung. Und wenn du diese Sendung moderierst, dann ist das schon ja, eine geile Aufgabe, eine große Verantwortung, weil so ein bisschen Aushängeschild des Senders, besonders beim Privatradio, muss man sagen.
Ja, du bist auf jedem Plakat drauf, ja.
Genau, weil das ist, der Sender wird dann halt mit deinem Gesicht, mit deiner Stimme wird dann halt eben geworben, so, weil es die Sendung ist. Natürlich gibt es ganz viele andere wichtige Sendungen, die wichtig und toll sind, bla bla bla, aber irgendwie ist es halt so ein Ding aufgrund, glaube ich, ja, der Einschaltquote, weil halt morgens
und der Werbung dann
genau,
und sowas alles so.
Genau, da wird halt die teuerste Werbung verkauft, weil die meisten Leute hören auf dem Weg zur Arbeit, im Bad morgens, ist halt so die Primetime, bla bla bla. Und ich habe halt mal in einer Morgensendung halt moderiert und gearbeitet für eine Zeit lang und musste das aber aufgeben, dort zu arbeiten, weil Herrengedeck nebenbei quasi schon lange lief und immer größer wurde. Und wir haben Exklusivvertrag von Spotify angeboten bekommen und wir haben eine Tour geplant, wir haben Merch gemacht, wir haben auch, wie wir, merkst ja selber jetzt, ne, also dann regelmäßig Folgen aufnehmen, schneiden, hochladen, wir haben Interviews gegeben und ich hatte halt zwei Jobs. Eine Morgensendung, wo ich morgens 3:30 aufgestanden bin und danach halt
Herrengedeck. Ja, jeden Tag aber auch, ne? Das kommt ja auch noch mit dazu. Also, es war nicht wie jetzt gerade, ich habe meine Köln-Woche oder so, sondern es ist jeden Tag, Montag bis Freitag, jeden Tag musst du da sein.
Genau, es war so eine also ganz normale 40-Stunden-Woche, wie die meisten. Und das Ding ist halt, dass es total fein ist, weil es saumäßig viele Berufe gibt, die unchristliche Arbeitszeiten haben, egal ob das irgendwie in der Bäckerei ist oder ob das ein Schichtdienst irgendwo, weiß ich nicht, in der Pflege ist oder im Krankenhaus, whatever. Es ist crazy, was ganz, ganz viele Menschen in der Welt, in Deutschland stemmen müssen. So, Punkt. Und ich wurde aber von der Weiß gefragt, ob ich ein Interview geben würde zum Thema in einer Morgensendung arbeiten. So, wie ist das, morgens gute Laune haben zu müssen? Wie sieht so der Alltag aus einer Radiomoderatorin, die eine Morningshow macht und so weiter und so fort? Und ich habe dann zurückgeschrieben, hey, hatte auch kein Management zu der Zeit und war dann so, hey, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ich habe gekündigt. Also, ich werde bald nicht mehr diese Morningshow moderieren. Mhm. Und dann meinte halt diese Person von der Weiß, ist doch aber eigentlich eine voll geile, also ein geiler Aufhänger, weil dann kannst du ja mal genau erzählen, warum du aufgehört hast. Wird ja auch
genau,
einen Grund
haben. Genau,
du sprichst
Klartext quasi ein bisschen. Oh Gott, ja. Ich wollte gerade sagen, ich sehe die Schlagzeile vor mir, aber ich weiß die Schlagzeile, glaube ich, auch noch.
Und dann hab ich mich mit ihm aber gar nicht getroffen, mit diesem Redakteur, Journalist, whatever, sondern hab mit dem telefoniert. Sagen wir mal so, keine Ahnung, 3/4 Stunde oder so halt. Und es war so richtig so ein Gespräch. Also so wie du und ich uns gerade unterhalten, weißt du? Und er wollte dann wissen, wie sieht denn dein Morgen aus und dein Ablauf?
Dein Ablauf, erzähl doch mal. Ja.
Genau so. Und warum ich halt aufhöre und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt in so ein Gespräch mit ihm verfallen. Ein zwischenmenschliches Gespräch, wo ich auch Sarkasmus benutzt habe oder Ironie und gesagt habe dann irgendwie so, naja, um 3:30 stehe ich auf. So. Und dann war er so, boah, das ist ja schon krass früh, jeden Tag. Und ich so, ja, klar, 3:30 klingelt mein Wecker. Also irgendwie großartig morgens eine Quinoa-Bowl kann man sich ja nicht mehr machen. Das habe ich gesagt, ne?
Ja.
Alter, dieses Interview kam, da habe ich mich noch ein paar Tage später mit einer Fotografin getroffen in einem Café, die mich für dieses Interview fotografiert hat, ne? Simon, dieses Interview kam raus mit der Überschrift, warum die Morningshow mich Laura Larsson kaputt gemacht hat.
Ja,
es war so reißerisch.
Ich habe es gelesen und ich war so, oh Gott, das heißt, eigentlich ist so jeder Radiosender, der dich holt, weiß jetzt schon so, Morningshow mit Laura, never gonna happen.
Gott, und es war so, dieses Interview, diese Überschrift und alles wurde so aus dem Kontext gerissen, weißt du? Also ich weiß, dass Ingmar Stadelmann, cooler Typ auch übrigens, gibt es auch ein grandioses Interview mit ihm und mir, das kann man sich bei YouTube gerne angucken, es war wirklich klasse, 10 von 10, das ist gerade
ironisch. Das ist wirklich.
Und
ist auch schön, wie ich immer sage, ja, ich habe das alles gesehen. Naja, Laura, ich bin ja Fan der ersten Stunde, ne? Ich habe ja, verfolge alles, habe einen Google Alert auf dich, das Interview kenne ich, das andere Interview kenne ich auch.
Ja gut, aber danach habe ich dich auch direkt angerufen und gesagt, das war ja wohl die größte Scheiße, was war denn mit dem? Manchmal werde ich auch auf dieses Interview angesprochen mit Ingmar Stadelmann, das ergibt gar keinen Sinn. So, er hat mich eingeladen und die Leute drumherum in der Redaktion haben mich eingeladen. Oh, warum? Der Typ findet mich total scheiße und hat das verficktest, beschissenste Interview ever mit mir gemacht, was einfach nur weird war. Und bevor dieses Interview war, ein paar Jahre davor, hat Ingmar Stadelmann auf Twitter dann halt so gegen mich geschossen, irgendwie von wegen, hat das Interview wahrscheinlich mit der Weiß gar nicht richtig gelesen, sondern sich halt draufgeschrieben.
Naja, es reicht ja, die Überschrift zu sehen und das mit der Quinoa Bowl zu lesen. Und man weiß ja schon irgendwie, weil man hat ja, und das ist auch das Problem bei Interviews, bei gedruckten, man hat ja den Duktus der Person nicht. Man weiß nicht, wie ist was ironisch. Und ne, es gibt ja immer Menschen, die sagen, naja, Ironie funktioniert nicht im Radio, also auch nicht im Podcast, demzufolge ja eigentlich.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, funktioniert Ironie gedruckt, glaube ich, am allerschwierigsten.
Aber
also
hallo.
Du darfst nicht versuchen, irgendwelche, sondern du musst wirklich so ganz standardmäßig. Im Idealfall muss man eigentlich immer sagen, du schick mir die Fragen doch per Mail, ich schreibe dann die Antworten dann
mal.
Wir können uns gerne im Interview-Chat treffen, da kannst du auch reagieren auf Dinge, die ich sage.
Ja,
aber
ja,
schwer.
Nee, hast du total recht. Und dieses Interview, das war wenigstens so schlecht danach, weil halt mehrere Leute, inklusive Ingmar Stadelmann, sich da halt draufgeschmissen haben und dann war ich halt diese unreflektierte Person. Andere Leute, die müssen ganz andere Sachen arbeiten. Oh, ist ja auch so schlimm, morgens 3:30 aufzustehen. Was glaubst du denn, wie Leute machen? Das machen die bei der Müllabfuhr arbeiten oder in der Bäckerei oder in der Pflege. So das halt alles. Aber dass es mir darum ging, dass ich das nicht geschafft habe, 2 Fulltime-Jobs unter einen Hut zu bringen und mich deswegen für Herrengedeck und gegen die Morningshow entschieden habe, das kam überhaupt nicht rüber. Und dann wurde wurde aus dieser Fotostrecke oder aus dieser Fotosession, die ich hatte, das Bild genommen, wo ich am traurigsten gucke. Das wurde so eins genommen, wo ich ganz, ganz traurig in die Kamera gucke. Und
geil.
Das wurde dann so genommen und ich sehe halt aus, ich bin so traurig und das hat mich so fertig gemacht. Ich komme nicht mehr klar in dieser Welt und ich muss morgens schon lustig sein. Und ich kann morgens keine Quinoa-Bowl mehr machen. Ich halte es nicht mehr aus. Dieses Leben in Berlin macht mich kaputt. Ich kann das nicht mehr.
Das arme Mädchen vom Privatradio.
So. Ja. So, so schlimm und so, ja, das war halt, also das und danach das Interview mit Ingmar Stadelmann im Fernsehen, aber ich glaube, das zahlt auf ihn weniger ein als auf mich, muss ich dazu ehrlich gesagt sagen. Das sind so Beispiele, wo ich mich halt frage, was soll das? Und bei diesem Deutschland 3000 Interview mit Eva Schulz, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und Eva hat das toll gemacht und wir hatten eine tolle Zeit, das will ich überhaupt gerade gar nicht schlecht sagen, um Gottes Willen, da war das auch so, dass dann zum Beispiel 1Live, unser eigener Sender, vielen Dank nochmal, halt eine Tafel gepostet hat. Vielleicht kennt ihr das bei Instagram, dass manche Sender oder so Zitate aus so Podcasts oder sowas posten. Und ich habe bei Eva halt im Podcast darüber gesprochen, dass ich nach Parchim ziehe. Und wir haben bestimmt eine halbe Stunde darüber geredet, Simon. Weißt du, über dieses Zurückziehen nach Parchim, was für ein Struggle ich damit hatte. Dass es ja auch einen Grund gab, warum ich überhaupt weggezogen bin damals. Dass ich auch nicht mit allem, wirklich lange politisch gesehen, nicht mit allem fein bin, was in Mecklenburg-Vorpommern in Ostdeutschland halt passiert, AfD, Querdenker, was auch immer, dass das mir Bauchschmerzen bereitet und dass ich weiß, was für ein Privileg das ist, in so eine Kleinstadt zurückziehen zu können und was für ein Privileg das ist, über seine Jugend so auf eine schwelgende Art philosophieren zu können. Da haben wir ja auch schon bald drüber geredet. Das ist für mich ja nichts Dickes war, irgendwie zu daten in einer Kleinstadt und Jungs zu küssen oder was auch immer. Ich als weiße, heterosexuelle Frau. Aber wie wäre es gewesen, wenn ich auf Frauen gestanden hätte? Weißt du, du hast mich ja auf diese Situation auch mit der Nase nochmal reingestupst. Ey, weißt du, für mich ist das so, es ist halt alles rund um Brudersdorf und der Min nicht immer so geil, wenn ich zurückdenke.
Nee, und dass ich auch natürlich absolut gar kein Interesse daran habe, da irgendwie hinzugehen. Aber was dann ja passiert ist, eigentlich ist das ja gerade so ein bisschen eine kleine Clickbait-Zusammenfassung, dass du eigentlich gerade mal kurz erklärst, wie Clickbait in irgendwelchen Artikeln eigentlich passiert, dass es möglichst reißerisch ist und dass Tafeln in Social Media oft dafür sind, also Zitattafeln vor allen Dingen auch, weil jeder Sender oder jeder, der sowas postet, der möchte damit natürlich auch eine Interaktion erreichen. Also soll es im Idealfall was sein, was Leute entweder alle lieben, wo alle Leute sagen, oh ja, das ist toll, sehe ich genauso, oder aber es soll polarisieren.
Genau, damit halt irgendwie Action unter dem Post stattfindet. Möglichst viele Kommentare, möglichst viele Interaktionen. Das will man ja. Man möchte ja nicht, dass da einfach, wenn man halt in der Social-Media-Abteilung, egal bei welchem Unternehmen arbeitet, möchte man ja nicht dafür verantwortlich sein, einen Post irgendwie rauszubringen und hochzuladen, wo halt unten alles stirbt darunter und nichts passiert und das halt irgendwie so eine Kachelleiche wird im Feed, wo man denkt, ja, vielen Dank für diesen beschissenen Algorithmus, damit können wir jetzt gar nichts anfangen. Und bei der Auswertung nachher die Social-Media-Beauftragte Person auf den Deckel bekommen, warum hat der Post nicht funktioniert?
Ja, weil es leider nicht reißerisch war.
Genau,
weil es,
genau, und das ist halt irgendwie, und auf dieser Kachel, also anders, ich habe mich mit Eva eben im Podcast, könnt ihr sehr gerne nachhören, auch darüber unterhalten, warum Berlin für mich nicht mehr funktioniert. Und auch darüber haben wir beide schon gesprochen, als ich zu dir meinte, als ich im Café war, in Friedrichshain eine Macke bekommen habe. Und ich habe aber auch zu dir gesagt, Berlin soll sich nicht für mich verändern, sondern wenn mir das hier nicht mehr passt, dann kann ich mal richtig schön zusehen, dass ich wieder woanders hinziehe. So,
und das hast du gemacht.
Und das habe ich gemacht. Und das mache ich. Und ich weiß, dass Berlin nicht das Problem ist, sondern ich das Problem bin. So, Berlin ist, wie es ist. Es ist eine pulsierende Stadt, wo wahnsinnig viel los ist. Und ganz viele Menschen lieben das. Und ganz viele Menschen können sich hier frei entfalten. Und für viele Leute ist das hier auch ein Safe Space, weil sie aus der Kleinstadt fliehen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Sexualität, was auch immer, weißt du. Oder Wertevorstellungen oder was. Und da ist Berlin halt für ganz viele Menschen ein ganz toller Ort, wo sie zum ersten Mal sie selbst sein können. Und das hab ich alles auf dem Schirm, aber es hat es nicht auf diese Zitattafel geschafft. Auf dieser Zitattafel steht halt irgendwie, was habe ich denn da gesagt überhaupt irgendwie? Wenn man...
Soll ich schauen?
Leute, nee, irgendwie... Warte, ja, schau mal bitte.
Ich möchte an dieser Stelle gerne einst Live-Moderatorin und Podcast, Kollegin, aber auch meine privatpersönliche Freundin Laura Larsson zitieren. Auf dieser Tafel steht, wenn man fein damit ist, in einer kleinen Stadt zu leben, ist man, glaube ich, auch feiner mit sich selbst. Vielleicht, weil man sich nicht die ganze Zeit optimieren möchte.
Genau. Und das ist so aus dem Gespräch rausgerissen, dass ich ein bisschen schreien möchte, weil das Ganze so passiert ist, dass Eva mich gefragt hat, so quasi, was stört dich daran und warum ist es Berlin nicht mehr? Und ich gesagt habe, ey, ich habe es am Anfang, als ich hier nach Berlin gezogen bin, alles total genossen, feiern gehen, shoppen gehen, crazy aussehen, wie man will und so weiter. Und ich nutze das Angebot, was Berlin zu bieten hat, einfach nicht mehr, sondern bin wahnsinnig schnell damit überfordert. Und ganz im Gegenteil, habe das Gefühl irgendwie, dass ich eine langweilige Person geworden bin. Ich bin über 30, ich bin verheiratet, ich bin spießig, ich will Fernsehen gucken, ich will einen Garten haben. Und ich halt irgendwie so merke, ich passe halt in Berlin nicht mehr rein, weil ich trotzdem FOMO bekomme und denke, verfickte Scheiße nochmal, du wohnst in einer der krassesten Städte Europas und sitzt zu Hause in Spandau und guckst dir an, wie man eine Wohnung dekoriert, so du langweiliges Stück Scheiße. Und das ist so das, was ich halt denke und was Berlin macht mir halt den Druck irgendwie Party zu machen, rauszugehen und crazy zu sein. Das meine ich damit. Verstehst du, was für ganz viele funktioniert, weil sie es auch sein wollen. Und in dem Moment dann, und da hat Eva gesagt, glaubst du, dass Menschen mehr fein mit sich sind, wenn sie in der Kleinstadt wohnen und da happy sind? Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, das kann sein. Es ist vielleicht wirklich so, dass man in der Kleinstadt, wenn man sagt, ich habe hier nicht immer zu irgendwas das Restaurant, wo ich hingehen muss, die Ausstellung, wo ich hingehen muss.
Da ist eine Party.
Party, da sind die Leute. Ich habe dieses Überangebot halt einfach nicht. Vielleicht habe ich sogar ein Unterangebot. Und weil ich aber trotzdem dann irgendwie im Reinen mit mir bin und merke, das fehlt mir gar nicht, vielleicht bin ich dann fein mit mir, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Baustellen sehe, wo ich mich optimieren könnte.
Ja.
Das ist natürlich ein voll persönliches Ding, das ist überhaupt nicht auf alle übertragbar, das habe ich gar nicht gesagt, aber ich finde, auf dieser Tafel bei 1Live sieht es aus, als wäre ich ein unreflektiertes Schwein und jeder soll mal bitteschön zurück in die Kleinstadt ziehen, weil alle, die in Berlin wohnen, haben echt einen Triller unter dem
Pony. Ja, naja, alle, die in Berlin wohnen, die wollen sich ja selbst optimieren, einfach nur die ganze Zeit. Die sind nicht glücklich damit so wie sie sind, sondern die wollen immer mehr vom Leben noch haben.
Das stimmt
anders
gar
als
nicht.
Wir im Parchim, da ist es anders, wir sind so genügsam. Das könnt ihr euch gar nicht. Wir sind nicht strebsam. Wir sind so glücklich mit allem, was wir haben. Wir brauchen keine Quinoa-Bowl. Wir haben Haferflocken und das reicht uns. Ja, so hat sich das, so wirkt es ein bisschen. Aber ja. Ja. Die Macht der Tafel.
Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf kamen. Und das erreicht ja jetzt auch eh nur unsere, nur in Anführungsstrichen, unsere Leute, die hier unseren Podcast hören, die uns wohlgesonnen sind. Und ist jetzt natürlich auch so ein bisschen Medienbubble-Talk. Mag ich eigentlich nicht so gerne, habe ich vorhin noch kritisiert. Aber das hat mich die Woche hier in meiner Corona-Erkrankung, hat mich das irgendwie so beschäftigt. Und wir haben darüber ja beide auch ganz viel geredet.
Total. Voll. Ja, wir haben geredet mit Unterbrechung, weil ich auf einmal so dringend aufs Klo musste. Das hatte ich schon lange nicht mehr in meinem Leben.
Ja, aber Nummer zwei. Jemand hat gesagt, du, ich muss auflegen, muss kacken und er war tut, tut, tut.
Das war leider, das ist das Einzige, was ich gerade, was ich mit Corona noch erlebt habe. Ich kann nichts mehr riechen, was auch okay ist. Ich kann nichts mehr schmecken oder ich muss unkontrolliert aufs Klo gehen. Cool. Das ist, hallo, ich bin Simon, das ist meine Geschichte. Nachdem du jetzt den Deep Talk hattest, habe ich jetzt, komm, ich erzähle mit sowas halt irgendwie um die Ecke. Das habe ich. Ich habe nämlich auch noch mit meiner Freundin Amelie telefoniert irgendwann. Ich war so, und geht's dir besser? Habe ich gesagt, ja, ich habe nämlich gestern, also heute bin ich ja negativ getestet. Gestern sah es aber noch an. Das aus und gestern war aber auch der Tag, weil ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt oder ich glaube in der Geburtstagsfolge, dass ich sehr viel niesen musste und halt, ja, na klar, wo ist die Schnodder gelandet? Auf meiner Bettwäsche, meine Güte.
Deine Sabba, deine Schnodder.
Das war richtig schlimm. Das war so ekelhaft, dass ich wirklich dachte, was soll das? Und dann habe ich gestern auch mein ganzes Bett einmal quasi gewaschen, alles in die Wäsche und habe hier alles aufgehangen und dann ist mir auch aufgefallen, ach, den Schlafanzug könnte ich vielleicht auch mal ausziehen und dann, weil ich ja aber auch nichts rieche und so, ne, war ich so krass. Ich habe die Unterhose hatte ich 6 Tage an.
Was? Wirklich?
Ja. Aber
warte mal, halt, du hattest eine Unterhose 6 Tage an?
6 Tage! Was? Ja, aber ich lag ja, die meiste Zeit im Bett. Ich habe nicht geduscht 6 Tage lang.
Ja, okay, du bist da halt alleine mit Corona.
Ich hab überhaupt.
Aber hat das nicht gestunken?
Ich weiß es nicht, weil ich rieche
ja
nichts.
Ja, du hast ja nichts gerochen.
Und das war wirklich so, und da dachte ich wirklich so, wow, Gammel, Simon, du bist wirklich ein Schmuddelkind gerade. Und deshalb habe ich das gestern ganz doll zelebriert. Ich habe meinen Bart dann auch getrimmt und ich dachte so, also das waren jetzt sechs, naja, unchristliche Tage, kann man ja auch sagen, ne, mich so gehen zu lassen. Und das möchte ich nicht wieder haben. Aber das Interessante war, dass Amelie sich so, die war so richtig angewidert, habe mich immer gefragt, ob ich wirklich 6 Tage lang denselben Schlipper anhatte. Und auch als ich ihr dann zum 10. Mal gesagt habe, aber ich habe doch nichts gerochen, ich habe nichts gesehen. Wenn ich auf Klo war, ich habe intuitives Lüften, habe ich ja betrieben. Auch wenn ich auf Klo war, weil ich ja nicht wusste, riecht es jetzt oder riecht es nicht oder so. Was ist ja gerade los in meiner Wohnung? Ich habe ja auch sehr, sehr viel gebraten einfach in der Zeit, weil ich dachte, ich riech's ja nicht. Was soll es mich stören? Dann kann ich aber wenigstens am Ende von Corona sagen, naja, ich habe ja viel gekocht gehabt. Ist viel passiert, aber ich habe es nicht gerochen. Ja, das ist vielleicht das Einzige, worauf du dich jetzt auch freuen kannst, ist einfach, dass du jetzt vielleicht die nächsten 6 Tage, also nur, aber nur, wenn du Geruch, Geschmack verlierst.
Ja, ich bin
dann
gespannt.
Da musst du nicht duschen und da musst du auch deinen Schlipper nicht wechseln.
Ich bin ja in einer, also ich weiß nicht mal, was ich gucken soll, bin ich ganz ehrlich mit dir, will auch überhaupt keine Tipps haben. Ich habe gestern Cool Running geguckt. Kennst du das noch? Mit der Bobmannschaft aus Jamaika?
Warum das denn? Warum hast du das denn geguckt? Aber das ist eigentlich eine coole Idee, weil ich habe die ganze Zeit, ich habe so viel Scheiße geschaut. Zuerst habe ich einen alten James-Bond-Film geguckt, weil ich dachte, ach so, naja, guckst du mal die alten James-Bond-Filme. Weil das hatte ich, als ich das letzte Mal Corona hatte oder irgendwann während dieser Pandemie, da dachte ich so, ich kann ja alle, wie viele Bond-Filme gibt es? Über 20?
Keine Ahnung.
Ich könnte die alle ja mal hintereinander weggucken und habe irgendwann aufgehört, weil es halt einfach keinen Sinn macht. Und dann habe ich einen James-Bond geguckt, wo ich mich aber nur darauf konzentrieren konnte, dass James Bond die gleiche Synchronstimme hat wie der Vater von Alf. Weißt du?
Ja, hier. Sowas ist belastend.
Der auch irgendwie so, das fand ich komisch. Dann habe ich den neuen Ghostbusters-Film gesehen, Legacy, der sehr scheiße ist, den bitte auch nicht gucken. Dann dachte ich, es ist Spooky Season, also gucke ich nochmal Sleepy Hollow. Habe ich Sleepy Hollow geguckt. Den habe ich als Kind im Kino gesehen und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe. Da ist so viel Blut, da werden ja,
gruselig,
die Köpfe, da werden ja immer die Köpfe abgeschlagen in diesem Tim Burton-Film.
Ach du Scheiße.
War jetzt auch nicht so schön. Das fand ich auch ein bisschen schwierig.
Too much, ja.
Dann habe ich The School of Good and Evil geguckt.
Oh, und ist das gut? Das habe ich in der Vorschau gesehen.
Ach, das fand ich, also ehrlich gesagt hat das in mir viel ausgelöst, weil ich mir vorstellen könnte, das ist ja so Coming-of-Age-Literatur 14 bis 16, würde ich sagen.
Also was für mich? Für mich um meinen Horizont.
Nee, da knistert es noch nicht doll genug für dich.
So, okay.
Aber das ist sowas, was ich früher eigentlich auch gerne gelesen habe, weil ich habe auch so Bücher, so Dorothy Must Die zum Beispiel, was dann in der Welt von Oz spielt.
Mhm.
Und wo Dorothy, aber die ja damals eigentlich nach Oz gekommen ist, um alle zu retten quasi und Ding Dong, die Hexe ist tot. Die ist halt böse und die muss leider sterben.
Okay.
Weißt du, sowas habe ich halt gelesen. Und ich war immer großer Fan davon, wenn Dinge in einer Welt passieren, die man selbst schon kennt. Und so ist das in The School of Good and Evil, dass es da um diese Märchenfiguren gibt und hey, ich bin der Sohn von bla 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 bla. Und ich fand das nicht so gut. Also am Anfang fand ich es lustig, weil es trashy ist. Nee, ist ein Film.
Film, okay.
Also man kann das gucken, aber irgendwann halt einfach nur wahnsinnig tolle Länge. Aber im Zuge dessen ist mir wieder was eingefallen, weil ich dann so war, oh ja, stimmt, diese Serie mit so Märchen und so. Und das mochte ich früher, weil es gibt ja auch hier dieses Once Upon a Time zum Beispiel. Davon habe ich auch die erste Staffel gerne geguckt, was ja auch in der Märchenwelt passiert. Ja. Und es gab ja ganz, ganz früher, ich weiß nicht, ob du das auch als Kind geguckt hast, die Märchenbraut.
Nee, das kenne ich nicht.
Kennst du das? Die Märchenbraut, das war eine tschechische Serie, wo auch ja quasi die Leute aus der Märchenwelt in die echte Welt gekommen sind. Und dann gab es auch die Rückkehr der Märchenbraut, wo es dann auch so Zauberringe gab und es gab so verwunschene Äpfel, weil Rumburak, der böse Zauberer, hat dann so Äpfel einer gegeben und die hat dann so alte Männer geboren, die quasi alt auf die Welt gekommen sind und dann im Laufe der Zeit dann quasi zu Babys geworden sind.
Also Benjamin Button-mäßig.
Genau, aber das halt so, wann war das? Das waren Mitte 80er, Anfang 90er oder so,
noch
keine Ahnung.
Und
das fand ich so geil. Und dann habe ich, da dachte ich so, okay, kann ich das ja nochmal gucken, aber habe dann festgestellt, ich kann so alte Kinderserien und sowas kann ich nicht mehr schauen. Aber die Märchenbraut und die Rückkehr der Märchenbraut, damals, als ich klein war, fand ich das ganz toll, weil ich irgendwie Fan davon bin, von diesen Märchen-Crossover-Sachen.
Ja.
Oder ich war es auf alle Fälle, heute bin ich es nicht mehr, weil ich habe dann was anderes geguckt.
Ja.
Ich habe was anderes geguckt und weiß ich jetzt auch nicht, was das über mich aussagt, aber eigentlich kann ich da auch ganz ehrlich sagen, naja, also unsere Freundin Katrin Thüring, heute Wosch, hat mir eine Nachricht geschickt und war so, hey, die neue Bushido-Doku ist online.
Okay.
Und dann habe ich bei RTL Plus die neue Bushido-Doku mir reingezogen. Die heißt ja Reset.
Und das ist keine RTL Plus-Werbung, um Gottes Willen.
Nee, aber es ist, Prince Charming habe ich auch versucht zu gucken, bin ich aber nicht reingekommen in die neue Staffel.
Schade,
bisher.
Tut mir leid.
Ja, ich weiß. Ich dachte, ich hab viel probiert und ehrlich gesagt ist es bei mir ein gutes Zeichen, wenn ich mal rumliege und viel, viel Zeit zum Fernsehen habe und auch Lust auf Fernsehen habe,
dann
möchte ich es gerne auskosten. Und dadurch, dass ich nichts gefunden habe, habe ich dann die Bushido-Doku angemacht.
Wie viele Teile sind das?
Das sind 6 Teile und das geht immer so 35 Minuten.
Oha, okay. Mhm.
Und das sind die letzten, ich weiß gar nicht, 2 Jahre oder so aus dem Leben von Bushido und Anna-Maria. Und ich sag mal so, ich habe noch nie eine Doku gesehen, eine deutsche Doku. Und ich glaube, das ist dann jetzt auch wieder was, wo man sagt, deutsche Filme, deutsche Serien und sowas. Aber es ist halt einfach so, die so krass gut gemacht ist.
Aha.
Weil das ist so, die ganze Zeit ist das so, es ist ganz super beklemmt, weil die Musik darunter immer so unterlegt ist. Dann sitzt sie oder sitzen die beiden wie bei den Kardashians quasi in so Frames
gut, drin. Einem gut beleuchteten Raum.
Genau, wo hinten so eine Rolle aus irgendeiner Pastellfarbe irgendwie bei ihr. Sie saß meistens vor was Pastelligem, eher immer vor was Dunklem.
Klar.
Und dann, dann wurde da viel erzählt. Und ich sag mal so, ich habe mir alle 6 Folgen reingezogen und in den ersten 3 passiert auch ein bisschen was. Die letzten 3 sind eigentlich egal, weil ich dachte eigentlich, es würde darum gehen, dass die sind nach Dubai ausgewandert. Ne? Und warum sie dann
leben
eben diesen
Schritt
gemacht
haben. Leben die jetzt gerade in Dubai?
Mhm. Genau, also die leben jetzt in Dubai. Die sind ausgewandert.
Und
das ist so, es ist so absurd, weil ich erstmal überhaupt gar keine Ahnung von diesem ganzen Gerichtsprozess habe.
Ich
weiß ehrlich gesagt nicht, wer wem was wie wo vorwirft. Das wird auch in dieser Doku dann auch nicht nochmal so klar, außer dass da so ein paar Sachen sind, wo es dann heißt, naja, da hattest du ja vor Gericht gelogen. Dann sagt er, ich habe nicht gelogen. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ehrlich gesagt, ist mir das voll egal. Dann sind da auf einmal so Personenschützer von der Berliner Polizei, sind dann auch auf einmal im Interview, die davon reden, wie das ist, Bushido zu beschützen. Anna-Maria, die ganze Zeit sagt, oder an ihrem Beispiel sieht man eigentlich, wie schlimm das ist, weil sie ja einfach sich überhaupt nicht mehr bewegen können, nichts machen können, keine Freunde, nichts und so. Und das ist so, weiß ich nicht. Ich war irgendwie, auf der einen Seite war ich fasziniert davon, nur dass mich wirklich Bushido so gar nicht interessiert hat, aber alles, was Anna-Maria gesagt hat, weil ich so dachte, naja, wie muss das denn für sie sein? Weil sie ist jetzt ja nicht in allen Sachen so mit drin verwickelt, sondern sie ist ja seine Frau.
Klar.
Und ich wusste auch nicht, dass sie tatsächlich 8 Kinder zusammen haben. Also weil dann ist sie
Wahnsinn.
Nochmal schwanger mit so Drillingen und ich war die ganze Zeit immer nur so, Alter, das gibt's ja gar nicht. Naja, das habe ich mir hier die ganze Zeit reingezogen und ich kann da jetzt nicht so die komplette Empfehlung irgendwie zu sagen, weil man sieht nichts wirklich aus ihrem Leben in Dubai. Ich dachte, man wird die jetzt sehen, wie sie da irgendwie auch so ein großes goldenes Steak essen und sagen, hey, hier ist alles so cool, so ein bisschen Real Housewives mäßig oder so, aber es ist eigentlich...
Krass.
Ja, weiß ich gar nicht. Es ist eigentlich relativ sinnlos, dass ich da gerade so viel drüber rede.
Nö, gar nicht.
Weil ich gar nicht so eine richtige... so eine richtige Meinung dazu habe, außer dass ich das alles irgendwie, ich fand's absurd, weil das so beklemmend gemacht ist. Und was ich auch toll fand, was man ja auch immer wieder mal kurz vergisst, ist, dass sie ja die Schwester von Sarah Connor ist.
Ja, verrückt,
und dass dann,
ne,
auf einmal Soraya wieder da ist, die wir ja noch kennen von damals, Sarah und Mark in Love. Da, ja, war Soraya ja auch, glaube ich, schon immer mit dabei, oder? Also keine Ahnung, auf alle Fälle war die Mutter von Sarah Connor auch schon sehr präsent. Ich habe mich sehr gefreut. Naja, sie ist ein bisschen älter geworden, das kann ich vielleicht,
ja,
noch
das ist
geben.
Halt der Lauf der Zeit, das ist ganz normal.
Ist wirklich
Simon,
so.
Das ist ganz normal.
Du, an Soraya habe ich gesehen, ich bin alt geworden. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist das Einzige, was mich
daran
beschäftigt. Das
ist das Fazit aus der Doku von, ja, krass. Ja, ich habe ja überlegt, ob ich das dann vielleicht auch nochmal gucke. Ich weiß es nicht. Ich muss ja immer daran denken, auch, dass wir ja mal bei Kiss FM das längste Interview der Welt mit Bushido geführt haben. Und ich das total krass damals fand, weil ich das Ganze... Ich war da gerade, glaube ich, frisch im Volo und ich habe das so auch Social Media mäßig, glaube ich, so ein bisschen betreut. Und ich weiß, dass wir ein Video gedreht haben mit Bushido und Tolga und ich. Und wir sind gemeinsam durch das Schloss gegangen hier in Steglitz. Ja. Weißt du, das ist ja so dieses Einkaufszentrum. Ja, das Schloss. Und alle haben geguckt und wir sind da zu dritt lang. Und dann sind wir auch, wir drei, in Bushidos Auto gefahren. Ich saß dann hinten bei Bushido im Auto und konnte das irgendwie so gar nicht begreifen richtig und sind dann irgendwie in einen türkischen Supermarkt gefahren, haben da irgendwas gedreht mit Bushido zusammen und dann sind wir noch an Bushidos alte Schule gefahren und dann alle Kids sind aus dem Unterricht raus, es war überhaupt keine Pause, sind durchgedreht, weil Bushido und Kiss FM, also Tolga und ich, wow, halt draußen vor der Schule standen und die Lehrer, die gar nicht mehr irgendwie im Zaum halten konnten und sagen konnten, Mensch, kommt wieder rein und so. Und dann kam da irgendwann, weiß ich, der Direktor hat gesagt, ich möchte Sie bitten, dass Sie jetzt gehen, Sie stören hier den Unterricht, und wir dann halt so in der Schule verwiesen worden sind und so. So richtig, richtig doll absurd. Und der war, also Bushido war richtig oft bei Kiss FM und ich habe den auch ein paar Mal interviewt, auch beim Kiss Cup und so. Und glaube ich, öfter interviewt als jeden anderen irgendwie, den ich jemals interviewt habe. Und fand das immer krass, weil es ja schon irgendwie immer so diese Geschichten drumherum gab und um Abu Chaka und so weiter, irgendwie Dreck am Stecken und auch diese Geschichte mit ihm und Annemarie, dass er sie auch geschlagen hat. Das hat man ja auch nicht vergessen, dass das passiert ist. Krass, ey. Darüber haben wir in dem Interview so auch mit ihm tatsächlich gesprochen. Es gab da nie eine klare Antwort drauf, aber es ist passiert. Es ist, glaube ich, also ich glaube, es ist auch transparent klar. Und ich immer so, wenn ich mit ihm gesprochen habe, mit Bushido, immer dachte, dieser Typ kann sich so gut verkaufen, weil du magst den danach, wenn du dich mit dem unterhältst. So. Und der kann dich nicht, also es ist jetzt nicht jemand, der schleimt und dir Komplimente macht, aber der ist so mit dir auf Augenhöhe und mit jedem, der halt da bei Kiss war. Und ich war Volontärin, so, ich war ein Niemand, weißt du? Ich bin auch heute ein Niemand, aber du weißt, was ich meine. So, es war so, da hat mir nie das Gefühl gegeben, irgendwie, ich bin Bushido und du bist nichts oder so. Sondern er hatte so das Fingerspitzengefühl dafür, so die Leute auch um den Finger zu wickeln. Und das fand ich total krass.
Ja, ich glaube, das ist auch noch was so, weil ich auch noch so ein bisschen so überlegt habe, so während dieser Doku, es ist so diese ganze Geschichte ist für mich halt absolut überhaupt gar nicht greifbar, weil das absolut eine Welt ist, mit der ich ja nun wirklich gar nichts zu tun habe. Gar nichts. Da habe ich gar keine Berührungspunkte hinein. So. Und ich finde das einfach nur so krass, auch nochmal mehr den Kontrast mit, also weil ich glaube auch, dass natürlich dieses viel stattfinden auch tatsächlich vielleicht nochmal eine Art Schutz, ich mache mal kurz Gänsefüßchen, so ein bisschen für ihn oder für das alles ist, um erstmal irgendwie im Gespräch zu bleiben, um immer auf irgendeinem Podest zu stehen oder bla, whatever. Aber ich finde diesen Moment so absurd, wenn da auf einmal Frauke Ludowig vor der Tür steht. Dann kommt, also du hast vorher diese ganz ernsten Gespräche, dann geht es darum, wie war es für ihn vor Gericht auszusagen. Sie sagt auch nochmal hochschwanger vor Gericht aus. Sie sagt, wie das für sie war. Und dann steht da auf einmal die Frau des Deutschen Boulevard, Frauke Ludewig, vorne vor der Tür und sagt, hallo, ja schön, dass ich da sein darf, und kommt so rein und sagt, mein Gott, wie geht's dir denn mit dem Kind jetzt gerade? Und naja, so ist ja auch nicht die einfachste Schwangerschaft, die du gerade, weißt du, so, und so ganz auf einmal so dieser Clash zwischen diesem Er hat dieses Image, was er hat, dann auf einmal wieder irgendwelche Bilder, wie er dann doch wieder in diesem, im Milieu, wie es dann einfach nur genannt wird, unterwegs ist, wo du halt auch weißt, uff, alles irgendwie wirklich super schwierig. Und dann auf der anderen Seite halt wirklich, wie man einmal sieht, wie Boulevard in Deutschland auch funktioniert. Dass er dann bei Bild Live auf einmal live reingeschaltet wird. Dann ist wieder irgendwer von RTL da. Dann kommen da diese ganzen News, wie darüber berichtet wird. So, hat er wirklich, bla bla bla. Und du hast halt vorher diese ganzen Sachen, wo er halt irgendwie sagt, was die da alles irgendwie da
Wahnsinn,
machen und tun so. Also es ist irgendwie, ich fand es faszinierend, aber hätte auch nicht gedacht, dass mich das so in den Bann zieht, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, was wäre da meine Option gewesen, Laura? Twilight, machen wir uns jetzt vor. Twilight oder Bushido-Doku. Also habe ich das
du weißt, einfach. Ich habe Twilight durchgeguckt, glaube ich, Anfang Oktober oder Ende September, weiß ich nicht genau, als Einstieg nach Harry Potter, als Einstieg in die herbstliche Zeit, habe ich dir gleich gesagt, das kann man gut und gerne mal gucken, wenn man ein bisschen wütend auf Bella sein möchte, die ja nun wirklich von vorne bis hinten nervt. Und das finde ich schlimm, das als Frau zu sagen, weil ich möchte über einen weiblichen Charakter in einem Film so eigentlich nicht reden. Aber das ist wirklich, wie diese Person da gezeichnet wurde und ihr Charakter macht mich wirklich wütend. Ja. Ganz, ganz wütend.
Aber das liegt natürlich auch alles an der Autorin. Das haben wir dann auch nicht vergessen.
Ja. Wer hat mir das? Hat mir das irgendjemand? Hat mir das? Hast du mir das erzählt?
Das habe ich dir erzählt. Das habe ich dir doch erzählt. Also, wenn dass du jetzt so, darauf hinaus willst.
Dass das so für Jungfräulichkeit steht und für keinen Sex vor der Ehe.
Genau dafür nämlich. Das ist nämlich, das Buch hat eine Mormonin geschrieben.
Ja, ja.
Und Stephanie Meyer. Und da ist ganz viel kein Sex vor der Ehe und so. Und deshalb ist er auch dann erst am Ende, wenn dann dieses Kind kommt, was ja mit sehr viel Schmerz verbunden ist und sowas alles, dass das halt eben, ja, das ist genau das. Und das war auch die Zeit, in der ich viel gelesen habe. Und ich weiß noch, Twilight fand ich wirklich strange, weil da habe ich das erste Buch mal irgendwann, als ich damals Ausbildung gemacht habe, kam meine Ausbilderin zu mir und hat gesagt, hier, ich habe ein Buch aus Amerika mitgebracht, das lesen gerade alle, war Twilight, also wahrscheinlich kannten das auch in Deutschland schon alle, nur ich nicht, weil ich ein bisschen...
Das finde ich so krass, dass du das sagst, weil ich weiß noch, wie meine Freundin Laura aus ihrem Amerika zurückkam und meinte, hier, Twilight. Und sie rührt mir dieses Buch in die Hand. Ich weiß noch ganz genau, wie wir am Fluss saßen, an der Elde in Parchim. Und ich wollte nur mal reinlesen und ich war für die nächsten Stunden nicht mehr ansprechbar. Und ich habe gedacht, in meiner persönlichen Welt der Literatur hat sich von heute auf morgen alles geändert. Ich wurde reingesaugt in dieses Buch wie eine Gestörte. Und das Krasse war, dass ich dann kurz danach meine Ausbildung in der Bibliothek angefangen habe und diese Bücher von Twilight hatten Wartelisten Monate. Simon, dieses Buch kam, das habe ich noch nicht mal eingearbeitet, das habe ich noch nicht mal ins System aufgenommen in der Bibo. Da habe ich das schon durchgelesen und war sofort an der Quelle. Und das war, ich habe noch nie so sehr für ein Buch gebrannt wie für Twilight.
Ach krass.
Ja.
Ja, nee, okay. Nee, soweit habe ich es nicht reingeschaut, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es auf Englisch gelesen habe. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung dann war. Wird wahrscheinlich...
Ich hau dir aufs Maul, wenn ich wieder gesund bin. Ich hau dir so aufs Maul.
Ja, aber ich glaube, jetzt erstmal solltest du dich vielleicht ein bisschen um Nils kümmern, ja?
Ey,
Laura,
nein.
Dass du da eine Suppe aufsetzt, dass du einfach sagst, hier, ich habe eine heiße Tasse Kartoffelpüree für dich.
Das mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt, wenn wir auflegen, werde ich weiterhin in meinem YouTube-Algorithmus Fenster putzen, mir angucken. Mhm, da können wir gerne in der nächsten Folge drüber sprechen. Da freue ich mich schon drauf.
Da habe ich eine ganz große Meinung zu.
Ich weiß. Und ich kann es jetzt schon mal sagen, einfach um einfach nochmal alle so richtig wütend zu machen, wenn nicht jetzt schon jeder wütend ist, der diesen Podcast gehört hat, weil einfach die Themen euch heute richtig abgefuckt haben. Dann sage ich, schön, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Ihr seid Geschenke, ihr seid richtige Geschenke als Mensch. Ich möchte ganz kurz ein Statement raushauen und da reden wir in der nächsten Folge drüber. Ich freue mich schon so drauf, weil ihr mich alle so hassen werdet. Hallo, mein Name ist Laura Hansen, aber Larsson heiße ich hier im Podcast und im Internet, weil es ist nur eine Rolle, die ich spiele. Scherz. Also, hallo, mein Name ist Laura Larsson, ich bin 33 Jahre alt und ich habe noch nie Fenster geputzt. Und ich muss aber bald Fenster putzen, weil wir ja umziehen und es muss unbedingt Fenster geputzt werden. Und ich gucke jetzt und ich wüsste gar nicht, wie es angehen soll. Aber manchmal, Simon, wenn ich hier einen Spiegel putze in der Wohnung, dann merke ich, ich mache da was falsch. Da halt solche Schlieren, man sich danach wirklich nicht mehr sehen kann. Und ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen und denke dann so, mein Gott, dann sieht er halt aus, wie er aussieht.
Nils wird schon richten.
Irgendwann ist er sauber und hat Nils es wahrscheinlich gemacht. Aber jetzt fürs Fensterputzen der neuen Wohnung bin ich zuständig.
Ja, das finde ich gut.
Fensterputzbeauftragte. Bin ich gerade in der Fensterputz-Bubble bei YouTube und da werde ich einiges berichten und ich bin gespannt auf deine Expertise, Simon, was Fensterputz angeht.
Ich freue mich drauf und wir freuen uns auf euch. Bis nächsten Sonntag, wenn ihr mögt, okay?
Ganz liebe Grüße.
Tschüss.
Tschüss.